Ein dritter Punkt, der mir sehr am Herzen liegt in Verbindung mit unserem Glaubensleben, ist die Energie des Glaubens, die Willenskraft des Glaubens, Energie, Glaubenserfahrung. Ich möchte auch dazu mal zwei Verse lesen, zuerst aus Matthäus Kapitel 9. Ich lese ab Vers 27. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen: Erbarme dich, unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm, und Jesus spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. Dann rührt er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Euch geschehe nach eurem Glauben. Das ist eine sehr interessante Aussage. Und ich möchte die einfach mal anwenden, auch im Blick auf unser Glaubensleben. Denn auch mit der Intensität, mit der wir auf Gottes Wort vertrauen und daraufhin praktische Konsequenzen daraus hervorgehen, mit der gleichen Intensität werden wir auch Glaubenserfahrungen mit Gott machen. In 2. Könige Kapitel 4, ich möchte die Geschichte einfach mal so frei erzählen, da haben wir den Propheten Elisa mit einer Witwe. Diese Witwe, die hatte Schulden. Die wusste nicht, wie sie die Schulden bezahlen soll. Und Elisa fordert sie auf und sagt: Zeig mir, was du in deinem Haus hast. Und sie hatte nur noch ganz minimal Öl und das war's. Und dann sagt Elisa zu dieser Frau: Geh und bitte, erbitte dir Gefäße von deinen Nachbarn. Nimm nicht wenige. Und den Rest überlässt er ihr im Glauben. Der hat keine Nummer gesagt. Nimm 10, nimm 15, nimm 20 Gefäße. Der sagt: Nimm nicht wenige, das ist alles. Den Rest überlässt er ihr im Glauben. Und dann geht diese Frau los. Wir müssen uns das mal praktisch vorstellen. Die ist losgezogen im Dorf, wo sie gewohnt hat, hat an die Türen geklopft: Könnt ihr mir Gefäße geben? Das erforderte Glauben. Die stützte sich auf das Wort des Propheten. Die vertraute ihm. Und jedes einzelne Gefäß, was sie brachte, das wurde mit Öl gefüllt. Und irgendwann war kein Gefäß mehr da. Die waren alle randvoll. Euch geschehe nach eurem Glauben. Wer viel gesammelt hat, hatte viel. Wer wenig gesammelt hat, hatte wenig. Und oft ist das bei uns ganz genauso, dass Gott uns sagt: Tue das. Und er sagt nicht, wie viel wir das tun sollen oder wie wenig. Aber je intensiver wir darauf beharren und dem folgen, was der Herr uns zeigt, und das mit Glaubensintensität tun, umso mehr werden wir auch den Segen erleben, der daraus hervorgeht. Wenn Gott uns sagt, das Gebet des Gerechten vermag viel, dann ist das so eine Sache, wo Gott sagt: Ja, das, den Rest überlasse ich deinem Glauben. Wie viel du davon Gebrauch machst, das ist deine Sache. Ein anderes Beispiel im Buch der Könige, 2. Könige Kapitel 13. Da ist wieder der Prophet Elisa. Ich lese das einfach mal in Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Angesicht und sprach: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Da sprach Elisa zu ihm: Hole Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sprach zum König von Israel: Lege deine Hand auf den Bogen. Da legte er seine Hand auf darauf. Und Elisa tat seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sprach: Öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sprach: Schieße. Und er schoss. Und er sprach: Ein Pfeil der Rettung von dem Herrn und ein Pfeil der Rettung gegen die Syrer. Und so wirst du die Syrer in Afek schlagen bis zur Vernichtung. Und er sprach: Nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sprach zum König von Israel: Schlage auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach: Du hättest 5 oder 6 Mal schlagen sollen, dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung schlagen. Nun aber wirst du die Syrer 3-mal schlagen. Auch hier wieder, da erklärt der Mann Gottes zuallererst die Bedeutung dieser Pfeile. Sie sind Rettung. Diese Pfeile sind Rettung. Und dann sollte er Gebrauch machen von diesen Pfeilen. Und er sagt ihm nicht, wie oft er auf die Erde schlagen soll. Das überlässt er seinem Glauben. Aber als er nach dreimal aufhört, da wird er zornig. Er sagt, du hättest das öfter tun sollen. Warum bist du meiner Aufforderung nicht mehr nachgekommen, nicht mit mehr Glaubensenergie nachgekommen? Dann hättest du auch mehr Segen erlebt. Und so ist das auch bei uns, dass wir vielleicht im einen oder anderen genau wissen, was Gott von uns möchte. Und wir tun das, aber wir tun das vielleicht zaghaft. Und dann erleben wir vielleicht etwas Segen dadurch. Aber wir könnten vielleicht noch viel mehr Segen erleben, wenn wir es mit mehr Glaubensenergie und Ausharren und Vertrauen tun würden. Euch geschehe nach eurem Glauben. Auch da gibt es wieder viele Beispiele, auch in der Kirchengeschichte. Ich denke an den Evangelisten Modi. Der wusste, was das Gebet bewirkt. Der hatte Vertrauen in die Kraft des Gebets und in den Gott, der Gebet erhört. Und er sagte einmal, ich bete morgens 2 Stunden und danach helfe ich Gott dabei, meine Gebete zu erhören. Der wusste natürlich, dass er aus sich selbst nichts tun kann, aber der wusste auch ganz genauso, dass es bei Gebet allein nicht bleiben kann. Er wollte sich auch gebrauchen lassen. Und dann hat er das gemacht, dann ist er losgezogen. Und dann hat Gott ihn in gewaltiger Weise gebraucht. Dann hat er diese Glaubensenergie, die dieser Mann gezeigt hat, die hat er reichlich belohnt. Wenn wir dieses Versprechen haben, dass das Gebet des Gerechten viel vermag, wie viel geben wir uns dem wirklich hin? Es gibt in der Kirchengeschichte und nicht nur in der Kirchengeschichte, auch in der heutigen Zeit noch Beispiele dafür, dass Gläubige eine ganze Nacht im Gebet verbracht haben, Stunden auf den Knien verbracht haben und erlebt haben, wie Gott daraufhin Erweckung geschenkt hat, wie Gott daraufhin Wunder gewirkt hat, Beziehungen geheilt hat. Das gibt es auch in 2019 noch. In Indien, da gab es unter Bhakt Singh Erweckungen, da haben Leute 19 Nächte am Stück gebetet und es sind Tausende zum Glauben gekommen. Wir sagen, ja, das glauben wir. Aber wo ist unser Glaube, der sich in die Tat umsetzt, wo das bei uns sichtbar wird? Nicht, dass wir jetzt 19 Nächte am Stück beten, aber dass man sich dem mal wirklich gibt, dem widmet. Dass man sagt, ich nehme jetzt einen Abend und da habe ich 3 Stunden und ich lade mir Freunde ein. Und jetzt prüfen wir den Herrn in positiver Hinsicht und flehen für eine Sache, für Erweckung oder für Bekehrungen oder dass ein großes Problem gelöst wird. Wir nehmen Gott beim Wort und wir fokussieren uns jetzt darauf. Gott hat versprochen und jetzt wollen wir das erleben. Tun wir das? Haben wir diese Glaubensenergie, dass wir Gott so beim Wort nehmen? Ich glaube, ich bin davon überzeugt, Gott wartet darauf. Und wir würden auch wieder viel mehr Segen empfangen und erleben, wenn wir Gott so beim Wort nehmen würden und das ausprobieren würden. Prüft mich doch, Malachi 3, Vers 10. Da sagt der Herr das in Verbindung mit dem Geben, auch wieder sehr interessant. Ja? Bringt doch den Zehnten, prüft mich doch, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen und Segen geben werde im Übermaß. Er hatte gesagt, wenn ihr den Zehnten gebt, wirst du niemals Mangel haben. Und die hatten das nicht geglaubt. Die waren lässig geworden. Der Herr sagt, prüft mich doch. Der will in dieser positiven Weise, wünscht er geprüft zu werden, dass er sich zeigen kann als der Unveränderliche. William Carey, ein Missionar, der auch in Indien gearbeitet hat, der hat einmal gesagt, erwarte große Dinge von Gott und versuche große Dinge für Gott. Und das hat er erlebt, dieser Mann, der hat die Bibel, Teile der Bibel in 40 indische Sprachen übersetzt. In 5 Sprachen komplett die komplette Bibel. Erwarte große Dinge von Gott, versuche große Dinge für Gott. Da hat jeder andere Dinge, die Gott ihm vielleicht aufs Herz legt. Aber die Frage ist, mit welcher Glaubensenergie gehen wir dran und was erwarten wir eigentlich von Gott? Was erwarte ich von Gott? Mit welcher Glaubenserwartung gehe ich durch den Alltag? Was ist meine Erwartung an Gott, wenn ich bete? Inwiefern stütze ich mich auf das, was er gesagt hat? Inwiefern vertraue ich, dass er das wahrmachen wird? Ein vierter Punkt, das ist Glaubensvertrauen in Prüfungen. Glaube in Verbindung mit Widerstand, geprüfter Glaube. Und auch davon redet das Wort Gottes. Geprüfter Glaube, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles für Gott. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Echter Glaube nimmt immer zu, wenn Widerstand kommt, während eine falsche Zuversicht dadurch nur zugrunde geht. Georg Müller hat mal geschrieben, Anfechtungen, Widerstände, Schwierigkeiten und manchmal sogar Niederlagen sind die eigentliche Nahrung des Glaubens. Muss man sich mal vorstellen. Schwierigkeiten, Anfechtungen und manchmal sogar Niederlagen sind die eigentliche Nahrung des Glaubens. Weil wir dadurch wachsen. Weil das eigentlich dazu dient, dass wir uns mehr an Gott klammern. Dass wir uns mehr auf Gott werfen. Und das ist für ihn so wertvoll. Das hat Abraham getan, als es aussichtslos war. Sein Glaube wurde geprüft. Und er wurde später wieder geprüft. Als der Isaak geopfert werden sollte. Dieser Junge, auf den er 25 Jahre lang gewartet hatte, den er aufwachsen hat sehen vor seinen eigenen Augen, wo Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Da prüfte Gott den Glauben dieses Mannes. Und Abraham machte sich früh morgens auf. Er hat nicht gewartet, er hat nicht gezögert. Der war bereit, das zu opfern, was Gott ihm gegeben hatte. Und doch wusste er, Gott wird mir meinen Sohn wiedergeben. Er sagte, wir gehen hin, um anzubeten und wir werden wieder zurückkehren. Der wusste, Gott wird mich nicht beschämen. Gott wird den wieder aus den Toten zurückbringen, den er mir verheißen hat. Aber er war bereit, loszulassen. Und so ist das manchmal auch bei uns, dass Gott uns auffordert, lass los, sei bereit dazu. Und ich werde dir vielleicht viel mehr geben, als du dir jemals erträumt hast. Mose, der hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Der hatte den Herrn gesehen im brennenden Dornbusch. Und diesen Eindruck der Größe Gottes, der hat ihn durchgetragen, als er vor dem Pharao stand, dem mächtigsten Mann der Erde damals. Da hielt er standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Hat im Glauben standhaft ausgehalten. Die drei Freunde Daniels, die Gott beim Wort genommen haben, die in Treue Gott gedient haben, die gesagt haben, wir gehen keine Kompromisse ein. Und dann, als sie dort in diesem Feuerofen sind, dann ist dort dieser vierte Mann an ihrer Seite. Das werden sie niemals vergessen haben, niemals in ihrem Leben. Petrus schreibt, ich möchte das auch mal lesen aus 1. Petrus 1, auch zur Ermutigung für uns, gerade auch wenn wir durch Anfechtungen, wenn wir durch Leiden gehen, durch Schwierigkeiten. 1. Petrus 1, Vers 6, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre, in der Offenbarung Jesu Christi. Glaube, der in der Prüfung sich bewährt, der ist für Gott viel wertvoller als alles Gold der Welt. Wenn wir durch Leiden gehen, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen und nicht murren und nicht aufbegehren und uns nicht beschweren, sondern Gott vertrauen, dann ist das manchmal viel wertvoller als großer Aktionismus. Gott sieht dieses Vertrauen, das ist wertvoller für ihn als Gold. Einfach nur manchmal still zu vertrauen, ohne sich zu beschweren, ohne mürrisch zu werden, ohne Unmut aufkommen zu lassen im Leben. Wie oft geht uns das so, dass wir unzufrieden werden aufgrund der Umstände? Dass wir vielleicht sogar bitter werden. Aber Gott sagt, nein, vertraue mir. Das ist wertvoll für mich. Paulus und Silas, den Rücken blutig geschlagen, die Füße im Stock. Aber um Mitternacht, da lobsangen sie Gott, da beteten sie und lobsangen Gott. Diese Gefängnismauern, die haben wahrscheinlich noch nie so schöne Lieder gehört, wie in dieser Nacht um Mitternacht. Aber das war etwas, das hat Gott so verherrlicht, dass andere diese Männer gesehen haben und gesagt, wie können die denn singen? Wie ist das denn möglich? Aber das war Glaube, das war lebendiger Glaube, der Gott gepriesen hat in der Not. Auch wieder bei Josaphat ist es so schön, die Geschichte, 2. Chroniker 20, wo Gott sagt, er gibt ein Versprechen, er verbürgt sich für das Volk, dass er sie retten wird. Und das Volk hat immer noch die gleichen Feinde vor Augen, immer noch die gleiche Macht des Feindes vor ihnen, aber sie hatten das Wort Gottes auf ihrer Seite, das hat alles verändert. Und zu der Zeit, wo sie anfingen mit Jubel und Lobgesang, da legte der Herr einen Hinterhalt. Nicht vorher. Gott hat gewartet, bis sie angefangen haben, ihn zu loben und zu preisen in der Schwierigkeit. Und dann hat er wunderbar geantwortet. Das war wertvoll. Am Roten Meer, da kommt das Lied nach der Befreiung. In 2. Chroniker 20, da kommt das Lied vor der Befreiung. Das ist größer. Das ist größer. Ich möchte am Schluss noch als fünften Punkt kurz Aufgaben erwähnen, die Gott uns manchmal gibt und wofür wir Glaubensvertrauen nötig haben. Und das hat mich mal beeindruckt, mich damit ein bisschen zu beschäftigen, mal zu untersuchen, so auch in der Schrift, im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament, was hat Gott so für Aufgaben gegeben? Was waren das für Aufträge, die Gott mitgeteilt hat? Und oft sind das Dinge gewesen, die menschlich gesehen gar keinen Sinn gemacht haben. Muss ich das mal vorstellen, da sagt Gott zu dem Volk Israel, ihr lauft jeden Tag einmal um die Stadt Jericho. Und dann am letzten Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt Jericho laufen. Die Leute aus Jericho, die haben aus dem Fenster geguckt, die haben gedacht, die sind verrückt. Ja, ganz praktisch, ja, das war aber Gottes Anordnung, das sollt ihr tun. Gott hätte doch ganz anders den Sieg herbeiführen können. Wäre doch für Gott ein Wort gesprochen, die Mauern wären zusammengekracht. Aber er sagt, nein, ihr zieht da drum rum, jeden Tag einmal. Und der Glaube wurde geprüft. Es gibt so viele Beispiele dafür. Noah, 120 Jahre, wo Gott sagt, bau diese Arche. 120 Jahre lang. Das machte überhaupt keinen Sinn. Menschlich gesprochen, die Menschen haben ihn ausgelacht dafür. Der Jesus hat zwei in seine Jünger mal gesagt, geht in dieses Dorf und dann werdet ihr irgendwann einen Esel finden, der ist angebunden. Macht ihn los. Und wenn euch irgendjemand fragt, was soll das, dann sagt ihr, der Herr braucht ihn und er wird euch gewähren lassen. Stellt euch mal vor, Gott wird uns so einen Auftrag geben. Wir würden irgendwo hingehen und wir könnten direkt gegen die Wand laufen, wenn Gott nicht eingreift. Aber manchmal gibt Gott solche Aufträge, wo wir loslassen müssen, wo wir sagen müssen, ja, ich glaube, das möchte der Herr jetzt von mir. Und die haben das gemacht. Und dann kam der Besitzer von dem Esel und er ließ sie gewähren. Nur weil sie genau das getan hatten, was der Herr ihnen sagte. Der hat zwei anderen Jüngern gesagt, ihr geht in die und die Stadt, da seht ihr einen Mann, der trägt einen Krug Wasser auf dem Kopf, dem sollt ihr folgen. Und dann führte der sie in diesen Obersaal. Auch wieder Sachen, wo wir denken, das, was ist das für eine Führung? Philippus, dem wurde gesagt, geh an diesen öden Ort, weg von dieser Stadt, in der du jetzt so lange warst, in der so viele zum Glauben gekommen sind, wo so große Freude ist, du sollst jetzt an diesen öden Ort gehen. Und er hat gehorcht, er hat einfach das gemacht. Und als er dann gehorsam war, der erlebt der Geistesleitung, wie der Geist sagt, schließ dich diesem Kämmerer an, diesem Wagen. So kann das auch sein, dass Gott uns manchmal, wenn wir durch die Stadt gehen oder wo auch immer, Gott sagt, gib dem ein Traktat, sprech mit dieser Person. Das kann der Geist in uns wirken. Aber die Frage ist, sind wir überhaupt offen dafür? Haben wir da überhaupt eine Antenne für, dass Gott überhaupt so wirken kann in uns, dass wir uns dafür öffnen? Da muss auch eine gewisse Offenheit für da sein, ein gewisses Gottvertrauen für da sein, dass man loslässt und sagt, ja, ich möchte mich der Leitung des Geistes öffnen. Ich möchte mich der Führung des Herrn öffnen. Das bedeutet loslassen. Eins der Hauptprobleme der Jünger, das war Unglaube. Immer und immer wieder. Ich möchte das mal lesen aus Markus Kapitel 8, kommen dann auch zum Ende. Markus Kapitel 8. Die Jünger hatten so oft Dinge erlebt, die der Herr Jesus getan hatte. Schließlich ab Vers 14, und sie vergaßen, Brote mitzunehmen und hatten nichts bei sich auf dem Schiff als nur ein Brot. Und er gebot ihnen und sprach, gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander und sprachen, weil wir keine Brote haben? Und als Jesus erkannte, spricht er zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr auch nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht? Und erinnert ihr euch nicht? Als ich die 5 Brote für die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sagen zu ihm 12. Als aber die 7 für die 4000, wie viele Körbe mit Brocken gefüllt habt ihr aufgehoben? Und sie sagen zu ihm 7. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Das war wirklich was der Herr am meisten getadelt hat bei seinen Jüngern. Das war der Unglaube. Obwohl sie so große Dinge erlebt haben. Und manchmal ist es so, dass wir Gott auch durch unseren Unglauben ein Stück weit, ich sage das jetzt vorsichtig, hindern, Dinge zu tun, die er vielleicht gerne tun würde. Matthäus Kapitel 13, Vers 58, er konnte dort nicht viele Wundertaten tun, aufgrund ihres Unglaubens. Markus 6 wird das nochmal wiederholt, mit anderen Worten. Der Unglaube, der verhindert das manchmal, dass wir Dinge mit Gott erleben. Dass Gott vielleicht Dinge tun kann, die er gerne tun würde. Und doch ist Gott barmherzig. Und doch ist Gott gnädig. Und das ist auch wunderbar. Ich möchte das doch noch als Ermutigung mitgeben, dass wir nicht deprimiert nach Hause gehen. Die Jünger, die hatten so oft gehört, dass der Herr von seiner Auferstehung gesprochen hat, mehrfach. Und als es dann geschehen ist, da haben sie der Maria Magdalene nicht geglaubt, da haben sie den 2 anderen Jüngern nicht geglaubt, die ihn so gesehen hatten, vielleicht sind noch andere gewesen. Und der Herr Jesus erscheint ihnen dann in Markus 16 und tadelt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit. Und wisst ihr, was er direkt anschließend sagt? Geht hinaus in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Diese Versager, und da schließe ich mich völlig mit ein, denen gibt der Herr diesen Auftrag. Die so ungläubig gewesen waren, sagt der Herr, geht ihr, ihr seid meine Werkzeuge, ihr geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Der Herr lässt uns nicht fallen, der Herr möchte uns trotzdem gebrauchen. Das ist wunderbar, wie langmütig und gnädig er mit uns ist. Lass uns daran denken, dass unser Glaube sich auf das stützt, was Gott gesagt hat in seinem Wort, weil es geschrieben steht. Eine Überzeugung von Dingen, die wir nicht sehen, aber Gott hat gesprochen und deswegen ist es genauso. Und auf sein Wort hin, wie der Herr Petrus das zum Herrn gesagt hat, auf dein Wort hin, will ich die Netze zum Fang hinablassen. Wenn wir ein Wort Gottes haben, wenn Gott auch persönlich zu uns redet, dann dürfen wir sagen, auf dein Wort hin. Das ist lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube hat die Blickrichtung zuallererst auf Gott und nicht auf die Probleme. Die Größe Gottes vor Augen, der schlussfolgert von Gott auf die Probleme. Und das rückt alles ins richtige Licht. Lebendiger Glaube zeigt sich in Glaubensenergie. Dann kommen wir dem nach, wovon wir wissen, dass es Gottes Wille ist. Und das tun wir mit Glaubensenergie. Das tun wir mit Intensität, weil wir großen Segen erwarten. Und je mehr wir Gottes Gedanken erfüllen und seine Aufträge erfüllen, umso mehr Segen werden wir auch konkret erleben. Nur das hat mit Loslassen zu tun. Wir haben gesehen, geprüfter Glaube ist für Gott sehr wertvoll. Wenn Glaube sich bewährt in Schwierigkeiten, in Nöten und in Leiden, dann ist das für Gott wertvoller als alles Gold der Welt. Und wir sollen offen sein und bereit sein, uns von Gott führen zu lassen, Aufgaben anzunehmen, Aufträge, wo wir vielleicht gezwungen sind, wirklich gezwungen sind, loszulassen. Wo Gott uns sagt, Geh zu dem und dem Bruder und wasch ihm die Füße. Geh zu der oder der Schwester und sprich mit ihr über dies oder jenes Problem. Wo wir sagen, wenn ich das mache, dann kann es sein, dass ich komplett gegen die Wand laufe. Und Gott sagt, mach's im Vertrauen auf mich. Gott möchte manchmal, dass wir loslassen. Dann ehren wir ihn. Wir ehren Gott, wenn wir ihm vertrauen und auch wenn wir anderen zeigen, dass er vertrauenswürdig ist. Ist unser Leben so, dass andere sehen, dass Gott vertrauenswürdig ist?